NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Peter Jordan und Torben Kessler lesen die Stories Erdbeben und Gravitation aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret in der Übersetzung von Barbara Linner. Beide Geschichten könnte man unter die Überschrift Egozentrik stellen. In der Tat drehen sich viele der Stories in Kerrets Werk um das in sich Gefangensein vieler Menschen, ihre Empathielosigkeit und Unfähigkeit, sich dem Leben, den anderen zu öffnen, wahrzunehmen, was ist und sich einzulassen. Genauso geht es dem Helden und der Heldin in den heutigen Geschichten. Der eine flieht vor dem Ernst des Lebens und verpasst die große Chance. Die andere kann an nichts anderes denken als an sich selbst, auch wenn Mitleid angebracht wäre. Es sind die Schrullen und Schwächen seiner Mitmenschen, die den Kurzgeschichtenspezialisten Edgar Kerret interessieren.
Erdbeben. Für Diego. Zwei Tage, nachdem Gabriela und ich uns getrennt hatten, trat ich der freiwilligen Bürgerwache bei. Als wir zusammenlebten, hatten wir eine klare Aufteilung. Ich kümmerte mich um die bürokratische Seite des Daseins, Banken, Steuern, Stromrechnungen und sonstige Nebenkosten, und Gabriela war für alles verantwortlich, was mit Großzügigkeit und Nächstenliebe zu tun hatte. Straßenkatzen füttern, der alten Paula mit den blauen Haaren behilflich sein, die ein Stockwerk unter uns wohnte, am Morgen ein Sandwich mehr mit Wurst und Gurken für den obdachlosen Stummen an unserer Straßenecke herrichten. Manchmal hätte ich ihr gern vorgeschlagen, auch mal zu tauschen, auch nur für eine Woche. Und während sie zur Bank gehen würde, um unsere Hypothekenrückzahlungen zu verhandeln, würde ich mit verträumtem Blick durch die Straßen wandern und gute Taten vollbringen. Aber ich sagte nichts. Nicht einmal, als wir unsere hässlichsten Auseinandersetzungen hatten. Ich wusste, dass Gabriela für harte Gespräche mit dem stellvertretenden Direktor unserer Bankfiliale, einem Albino, genauso wenig geeignet wäre, wie es mir an Talent für gute Taten fehlte. Aber da ich jetzt allein war, ging neben dem täglichen Kampf ums Überleben auch die ganze Sache mit dem gesellschaftlichen Beitrag in meine alleinige Verantwortung über. Und mich ehrenamtlich für die freiwillige Bürgerwache zu melden, löste vielleicht nicht alle Probleme in Mexico City, aber es schloss die Lücke in meinem Gewissen. Unsere gemeinsame Wohnung verkauften wir an ein adrettes Paar mit vier höflichen und hübschen Kindern. Als wir sie kauften, dachten wir, dass auch wir einmal viele Kinder haben würden und beharrten deswegen auf einer großen Wohnung. Aber rasch waren wir viel zu beschäftigt mit Arbeit und Streiten und das Thema Kinder wurde vertagt. Trotzdem verging in den 3 Jahren, die wir verheiratet waren, nicht ein einziger Tag, an dem ich mich nicht selbst dafür hasste, dass ich Gabriela nicht gedrängt hatte, ein Kind zu bekommen. Ich glaube, im tiefsten Herzen wollte ich lieber ein Kind von ihr, als mit ihr zusammen zu sein. Ein lebendiges Wesen, das die Schönheit, die Lebensbejahung und die Großzügigkeit von ihr mitbekommen würde, aber trotzdem auch etwas von mir hätte. Eine Art schöne, erträgliche Version meiner selbst. Das gepflegte Paar, das unsere Wohnung kaufte, nahm ich bis aufs Blut aus. Die Frau stritt mit mir um jeden Peso, während ihr Mann wie ein Bluthund in der Wohnung umherstreifte, an die Wände klopfte und nach verborgener Feuchtigkeit suchte. Am Ende verkauften wir ihnen die Wohnung für einen viel geringeren Preis, als wir dafür bezahlt hatten, aber es reichte aus, um die monströse Hypothek abzulösen, die wir aufgenommen hatten. Nachdem wir geschieden waren, zogen Gabriela und ich in ein anderes, billigeres Viertel um. Ich mietete eine Einzimmerwohnung im 7. Stock eines Gebäudes mit einem fast 100-jährigen Türhüter, dessen Vater, ein Priester, im Cristero-Krieg gekämpft hatte, und einem ächzenden Aufzug, der offenbar noch älter war als er. Nachdem ich ein paar Mal darin stecken geblieben war, beschloss ich, ihn nicht mehr zu benutzen. Gabriela wohnte einige 100 Meter weit weg von mir in einer Wohnung, die genauso klein war, aber menschlicher und freundlicher. Sie hatte im Wohnzimmer ihrer neuen Wohnung einen handgewebten peruanischen Teppich ausgelegt, Töpfe mit Wildblumen an jedes Fenster gestellt und sogar unser Hochzeitsfoto an die Kühlschranktür geklebt. Als ich sie einmal fragte, warum, erwiderte sie, mein Gesichtsausdruck auf dem Bild belustige sie. »Das ist unser Hochzeitstag«, sagte sie lächelnd. »Und schau dir mal dein Gesicht an, die verkrampften Schultern, die Anspannung. Du siehst weniger wie ein Bräutigam als wie jemand mit Verstopfung aus.« Jeden Dienstagabend aßen wir zusammen, manchmal in einem Restaurant und manchmal bei ihr. Bei diesen Abendessen erzählte sie mir immer Geschichten von ihrer Arbeit und alle möglichen Ideen für philanthropische Start-ups, die ihr so in den Sinn kamen. Eine App, die wohlhabenden Leuten ermöglichte, überschüssiges Essen aus ihrem Kühlschrank direkt zu den Wohnungen bedürftiger Familien zu schicken. Eine Internetseite, über die man ehrenamtliche Stunden für einen guten Zweck spenden konnte. Eine mobile Bücherei, die durch die ärmsten Stadtviertel fuhr und Kindern Vorlesestunden und Aktivitäten anbot. Als wir verheiratet waren, hatte ich die Rolle gehabt, ihr zu erklären, warum ihre ganzen schönen, naiven Ideen im wirklichen Leben nicht funktionieren würden. Doch jetzt, wo wir geschieden waren, konnte ich ganz einfach dazu nicken und eine Menge Wein trinken. Am Ende eines Abends war ich so betrunken, dass ich bei ihr übernachtete und auf dem Teppich schlief. Und obwohl sie immer noch schön wie ein Engel war und ich geil wie ein Pavian und einsam wie ein Straßenköter, versuchte ich nichts. Als wir uns gerade erst kennengelernt hatten, glaubte ich, wenn wir nur genug miteinander redeten, uns küssten und vögelten, würde etwas von ihr an mir haften bleiben. Und alle die Dinge, die sie faszinierten und mich zu Tode langweilten, würden mir plötzlich spannend und interessant vorkommen. Vielleicht hatte ja auch sie solche Gedanken, aber mittlerweile war uns beiden bereits klar, dass das nicht passieren würde. Ich würde weiterhin die unendliche Großherzigkeit lieben, die in ihr pulsierte, und sie das, was auch immer sie an mir liebenswert fand. Und genau da war Schluss. Wechselseitige Gefühle, ein gemeinsames Abendessen pro Woche und harmlose Gespräche, die sich zwar anhörten, als beschäftigten sie sich mit der Welt, in der wir lebten, aber hartnäckig ein paar Zentimeter darüber kreisten. Als ich Gabriela erzählte, dass ich jetzt bei der Freiwilligen Bürgerwache mitmachte, war sie begeistert. »Du lernst bestimmt nette Leute kennen«, sagte sie. »Wer freiwillig hilft, muss nett sein.« Die wöchentlichen Treffen der Bürgerwache waren die absonderlichste Sache der Welt. Von den 14 Personen, die kamen, waren nur die Leiterin, Eva, und ich unter 60. Und die Treffen selbst erinnerten an Pfadfinderaktionen. Ein bisschen Erste Hilfe, ein paar theoretische Erklärungen über den Gebrauch einer Waffe und sogar einige Selbstverteidigungsübungen aus Krav Maga, die Eva immer an mir demonstrierte. Als wir anfingen, miteinander zu gehen, sagte sie mir, das sei ein fetter Wink mit dem Zaunpfahl gewesen, den ich verpasst hatte. Eva war bloß 4 Jahre älter als ich, hatte aber schon mehr geschafft als ich in 3 Reinkarnationen. Sie war in Montevideo geboren, hatte an der Universität Philosophie studiert, den Flugschein für 2-motorige Flieger gemacht und einen Fallschirmspringerkurs abgeschlossen. Außerdem war sie in der ganzen Welt herumgereist, hatte in Europa Spanisch unterrichtet, in Japan Englisch und Japanisch in Uruguay. In Mexiko war sie vor 8 Jahren wegen einem Mann gelandet. Sie heirateten, brachten ein Kind zur Welt und ließen sich scheiden. »Aber nicht im Guten wie eure Scheidung«, sagte sie. »Bei uns war es so schlimm wie überhaupt nur möglich.« Ich sagte zu ihr, sowas wie eine Scheidung im Guten gäbe es nicht, doch sie bestand darauf. »Sicher gibt es die. Du bist nur zu jung und verwöhnt, um das zu begreifen.« Das Erste, worum sich Eva und ihr Mann stritten, als sie sich trennten, war das Sorgerecht. Das Gericht hatte ein gemeinsames Sorgerecht bestimmt, deswegen waren das Kind und sie gezwungen, in Mexico City zu bleiben. Danach stritten sie um das wenige Geld, das ihnen gemeinsam gehörte, und nachdem sie damit durch waren, fanden sie andere Dinge zum Weiterstreiten. Wenn ihr Mann kam, um das Kind abzuholen, gab es immer Geschrei. Eva sprach von ihm nur als Esel, auch vor dem Kind. Und ihren Erzählungen nach belegte er sie mit noch gröberen Namen. Eines Nachts im Bett vor dem Einschlafen, als sie wieder anfing, über ihn herzuziehen, fragte ich sie, warum sie sich denn überhaupt darauf eingelassen hatte, mit ihm zusammenzuleben. Und Eva dachte einen Moment nach, lachte verlegen und meinte, dass sie zu meinem 35. Geburtstag im November einen gemeinsamen Fallschirmsprung für uns gebucht hatte. »Ich würde den ganzen Weg nach unten mit ihr zusammenhängen«, erklärte sie. Und wenn sich der Fallschirm öffnet, wirst du zum ersten Mal in deinem starren, eingezwängten Leben ein Gefühl von Erleichterung verspüren. »So denkst du über mein Leben?«, fragte ich in einem Ton, der beleidigt klingen sollte. Und Eva streichelte die Haare auf meiner nackten Brust und erwiderte, »Seit 35 Jahren zerdrückt dich die Schwerkraft, Amigo. Es ist Zeit, dass du dich befreist.« Ich glaube, das war die Nacht, in der Eva schwanger wurde. Sie entdeckte es erst ein paar Wochen danach. Sie sagte zu mir, das sei ihre letzte Chance, noch ein Kind zu bekommen. Und wenn ich es wolle, dann gerne. Und wenn nicht, dann bräuchte man es nicht erzwingen. Sie sei bereit, eine Abtreibung zu machen. Ich dachte 2 Tage darüber nach. Ich konnte mir vorstellen, wie ich das Baby badete und dann mitnahm auf einen langen Spaziergang im Park. Ich stellte mir auch Eva und mich vor, wie wir grauenhaft stritten und sie mich vor dem Kind mit erniedrigenden Namen beschimpfte. Ich versuchte ihr zu erklären, dass man eine Heirat auflösen könne, eine Geburt aber nicht ungeschehen gemacht werden konnte. Nur weil wir uns liebten, hieße das nicht, dass es uns gelingen würde, zusammen glücklich zu sein. Und ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass wir ein unglückliches Kind großzogen. Also damit du kein unglückliches Kind großziehst, schlägst du vor, es zu töten, bevor es geboren wird? Fragte Eva mit einem bedrückten Lächeln. Nun gut, ich rufe meinen Gynäkologen an und mache einen Termin aus. Ich brachte sie mit dem Auto eines Freunds in die Klinik. Die ganze Fahrt überredeten wir nicht. Um ehrlich zu sein, wir hatten uns nicht mehr getroffen und sehr wenig miteinander geredet, seit ich ihr gesagt hatte, dass ich das Kind nicht wollte. Nicht, dass wir uns offiziell getrennt hätten oder sowas, doch es war uns beiden klar, dass es das Ende war. Die Schwester in der Klinik empfing uns mit einem säuerlichen Gesicht und sagte, es habe eine kleine Komplikation bei der vorigen Behandlung gegeben und alle Termine würden sich nach hinten verschieben. Sie brachte Eva ein Glas Wasser und bat uns, geduldig zu sein, und während wir warteten, erinnerte mich Eva daran, dass in 4 Wochen mein Geburtstag war. »Ich schick dir den Gutschein für das Fallschirmspringen per E-Mail«, sagte sie. »Das ist nicht Sausen, es ist wirklich ein Erlebnis.« Ich verstand, dass das ihr Weg war, mir zu verstehen zu geben, dass sie nicht mitkommen würde, dass sie nicht bei mir wäre, wenn sich der Fallschirm öffnete, wenn ich zum ersten Mal in meinem Leben echte Erleichterung spüren würde. Nach einer Wartezeit von 2 Stunden kam die Schwester mürrisch zu uns und sagte, Eva sei als Nächste an der Reihe und sie müsse mitkommen, um die Kleider gegen einen Kittel auszutauschen. Ich fragte die Schwester, ob ich mitgehen dürfe, doch sie antwortete, dass es für Begleitpersonen verboten sei, den OP-Bereich zu betreten, und ich würde sie danach sehen, im Aufwachraum. Und dann fing das Gebäude plötzlich zu beben an. Es dauerte nicht sehr lange, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Und durch die Fenster der Klinik konnten wir sehen, wie ein 30-stöckiger Wolkenkratzer einfach einstürzte. Es war beängstigend. Vielleicht das Beängstigendste, das ich je im Leben gesehen hatte. Und gleich danach schrie die sauergesichtige Schwester, dass wir alle das Gebäude räumen müssten. An dem Tag hatte Eva keinen Abbruch. Die Wochen nach dem Erdbeben verbrachten Eva und ich mit unserer freiwilligen Gruppe der Bürgerwache auf der Suche nach Überlebenden zwischen den Ruinen der Gebäude. In den ersten 3 Tagen redeten wir kaum miteinander und am 4. Tag kam sie nicht. Und einer von den Freiwilligen erzählte, sie hätte eine medizinische Prozedur. Als sie zurückkam, versuchte ich sie danach zu fragen, aber sie war nicht bereit, auch nur ein Wort mit mir zu wechseln. Ehrlich gesagt schafften wir es nicht, irgendjemand lebend herauszuholen. Doch wir gruben nicht wenige Leichen aus. Eine der Adressen, zu der wir kamen, war das Haus, in dem Gabriela und ich gewohnt hatten. Das Gebäude war komplett zusammengestürzt, und als wir dort gruben, hatte ich Angst, die Leiche von jemandem zu finden, den ich kannte. Von der alten Paula oder den Kindern des geizigen Paares, das die Wohnung von uns gekauft hatte. »Ich hab dir doch gesagt, dass du eine gute Scheidung gehabt hast«, bemerkte Eva mit ihrem schiefen Lächeln. »Denk nur mal dran, wenn ihr noch zusammen gewesen wärt, müsste ich dich jetzt aus den Trümmern buddeln.« Ich schloss die Augen und versuchte mir das vorzustellen. Doch das einzige Bild, das in meinem Kopf auftauchte, war das vom Besuch in der Klinik, wie die Erde bebte. Als ob einer da oben wollte, dass ich über diese ganze Angelegenheit nochmal nachdenke. An meinem 35. Geburtstag sprang ich mit dem Fallschirm ab. Statt mit Eva verbunden zu sein, hing ich an einem heiseren Instrukteur namens Carlos. Er war schwerhörig und anstatt normal zu reden, schrie er. »Keine Angst«, brüllte er mir ins Ohr, eine Sekunde bevor wir aus dem Flugzeug sprangen. »Du musst überhaupt nichts machen, außer zu fallen.« Wie Steine fielen wir zusammen aus dem Flugzeug. Ich erinnerte mich, dass Eva mir einmal erzählt hatte, dass sie darauf bestanden hatte, zu lernen, wie man den Fallschirm selbst faltet. Wenn du einmal mit jemandem aus dem Flugzeug gesprungen bist, bei dem der Fallschirm nicht aufgeht, willst du wissen, dass du deinen selbst falten kannst, hatte sie gesagt. Der Boden unter mir war noch weit weg, doch er kam zunehmend schnell näher. Gleich würde sich der Fallschirm öffnen und dann vielleicht die Erleichterung kommen. »Bereit?« schrie Carlos. Ich nickte. Er zog an der Schnur.
Gravitation. 3 Tage, nachdem sie in die neue Wohnung gezogen waren, sprang die Nachbarin aus dem Stockwerk über ihnen aus dem Fenster. Romy kam gerade vom Café Aroma beim Park mit 2 Takeaway-Bechern Cappuccino zurück, als die Nachbarin aus dem 8. Stock auf dem Bürgersteig auftraf. Der Becherträger fiel Romy aus der Hand, der Kaffee spritzte über ihre ganze Trainingshose und sie hielt den Blick stur auf die Flecken auf der Hose gerichtet, um keinesfalls etwas anderes zu sehen. Sie hörte rennende Schritte, Keuchen und Reden und innerhalb weniger Sekunden waren bereits an die 20 Leute versammelt und der Reinigungsmann mit den zusammengewachsenen Augenbrauen aus der Lobby telefonierte, um einen Krankenwagen zu rufen. Jemand sagte, sie heiße Rinat oder Runit, und eine andere erzählte, dass sie sie ein paar Tage vorher im Aufzug weinen gesehen habe. »Das ist wegen dem Corona«, sagte der Reinigungsmann. »Alle bringen sich jetzt um. Sie haben gestern in den Nachrichten davon geredet.« Die ferne Sirene mischte sich für Rumi mit dem Vibrieren ihres Handys. Es war Daniel, doch sie wollte ihm das Ganze nicht am Telefon erzählen. Sie fuhr sich mit der Hand über die Wangen, um sicherzugehen, dass sie nicht weinte, atmete tief durch und setzte ihren Weg zum Hauseingang fort. »Hey!« hörte sie den Reinigungsmann hinter ihr herrufen, und als sie sich umdrehte, schrie er, »Hey, Sie da! Was meinen Sie eigentlich, wo Sie hingehen? Sie sind eine Zeugin!«
»Zeugin? Für was?« fragte Romy. »Ich habe nichts gesehen.«
Aber der Reinigungsmann blieb beharrlich. »Sie waren am nächsten dran!« schrie er. »Sie sehen doch, Ihr Blut ist über Ihre Kleider gespritzt.«
»Das ist kein Blut«, widersprach Romy. »Das ist Kaffee. Er ist mir aus der Hand gefallen.«
»Für mich schaut das wie Blut aus«, stellte der Reinigungsmann entschieden fest. »Am besten sollte sich das ein Polizist ansehen.«
Romy erstarrte für einen Moment. Doch als das Handy in ihrer Hosentasche erneut zu vibrieren begann, ging sie wieder weiter.
»Hey, Sie!« schrie der Reinigungsmann wieder. Aber eine Männerstimme sagte, »Lassen Sie sie doch, die Arme. Was wollen Sie denn von ihr?«
Daniel öffnete ihr verärgert die Tür. »Fehltest du meine Anrufe?« fragte er. Bevor sie jedoch antworten konnte, bemerkte er die Flecken auf ihrer Trainingshose und sagte, »Was ist denn mit dir passiert? Ist alles in Ordnung?«
Romy wollte ihm von der Nachbarin erzählen, die hinuntergesprungen war, und von dem Reinigungsmann mit den zusammengewachsenen Augenbrauen und dass die Flecken auf der Hose garantiert nie mehr rausgehen würden. Aber es entwich ihr nur ein seltsames Wimmern, und Daniel trat schnell auf sie zu und nahm sie auf seine sanfte, kaum spürbare Art in die Arme.
»Genug. Liebling, was ist denn passiert?«
Sie erzählte ihm alles. Sie wollte Mitleid mit der Nachbarin zeigen und sagen, dass es schrecklich sei, dass sie sicher viel gelitten habe. Aber es kam nur Zorn heraus. 3,4 Millionen hatten sie für diese Wohnung hingelegt. Daniels Mutter hatte ihnen fast 1,5 Millionen gegeben und für den Rest hatten Daniel und sie eine Hypothek über 23 Jahre unterschrieben. 23 Jahre! Wenn Daniel sie jetzt schwängern würde und sie ein Kind bekäme, dachte sie, würde dieses Kind aufwachsen, die Schule beenden, zum Militär gehen, kämpfen und entlassen werden und Daniel und sie würden immer noch jeden Monat die Wohnung abbezahlen. Und dieses Kind, das es noch gar nicht gab, würde jedes Mal, wenn es aus dem Kindergarten oder aus der Schule oder auf Militärurlaub nach Hause kam, über die Stelle gehen, auf der die Leiche von dieser Rinat oder Runit gelegen hatte. Dieses Viertel war von vornherein als gehobenes Schöner-Wohnen-Projekt konzipiert worden. Die Leute, die hier eine Wohnung gekauft hatten, wollten ihr Leben aufwerten, hatten sich mit Krediten versklavt, Blut und Wasser geschwitzt. Und wofür? Damit ihnen irgendeine Rinat oder Runit vom Balkon sprang und die Seele zerquetschte? Auch wenn die Frau eine Depression hatte, hätte sie mitkriegen können, dass sie nicht allein auf dieser Welt lebte und sich im Bett oder im Bad umbringen können und nicht ihren Nachbarn auf den Kopf springen. »Ich will das nicht«, sagte sie zu Daniel. »Ich will nicht mehr hier wohnen. Ich kann in keinem Haus leben, wo sie vom Balkon runterspringen.
Beruhige dich, Schätzchen, sagte Daniel und versuchte, sie zu streicheln. Das ist nicht das Haus. Das ist eine einzelne Frau, die gesprungen ist. Die Arme. Das hat nichts mit uns zu tun. Sie ist nicht arm, entgegnete Romy aufgebracht. Ich bin arm. Ich und du und deine Mutter. Dafür hat sie ihre Pension geopfert, damit irgendeine Nachbarin, von der wir nicht mal wissen, wie sie heißt, sich direkt über unseren Köpfen umbringt? Schließlich hieß sie Sarit. Und am nächsten Tag gingen Daniel und Romy zu ihrer Beerdigung. Romy hatte nicht gewollt, aber Daniel insistierte. Er sagte, sie bräuchten einen Abschluss. Und aus seiner Sicht wäre das entweder das Begräbnis oder eine Paartherapie. Romy passte dieses Begräbnis ganz und gar nicht, aber Paartherapie klang für sie noch schlimmer. Halb nach Schlammschlacht, halb nach Scheidung. Daniel gab die Adresse des Friedhofs ins Navi ein. Unterwegs redeten sie fast gar nicht. Und als sie ankamen, bestand Daniel darauf, Blumen von irgendeinem Orthodoxen zu erstehen, der halb verwelkte Sträuße aus schwarzen Eimern verkaufte. Außer ihnen waren vielleicht 10 Leute zur Beerdigung gekommen, unter denen Romy nur den Reinigungsmann aus der Lobby erkannte, der mit raschem Schritt auf sie zutrat und sagte, dass sie gestern nicht auf die Polizei gewartet hätte und einfach gegangen wäre, sei wirklich daneben gewesen. Anstatt ihr zur Seite zu stehen und dem Reinigungsmann zu sagen, er solle sie in Ruhe lassen, nickte Daniel, »Sie haben recht, Sie haben recht«, worauf der Reinigungsmann wegging und einen Augenblick später mit einem alten Ehepaar mit geschwollenen Augen zurückkehrte. »Seht ihr«, stellte er Romy den beiden Alten vor, »das ist die Nachbarin, von der ich euch erzählt habe, die gesehen hat, wie eure Tochter gefallen ist.« Der alte Mann nickte und streckte seine Hand aus, und obwohl sie und Daniel es sehr genau nahmen mit den Kontaktbeschränkungen, drückten sie ihm beide die Hand. »Ich bin Pinkas«, sagte der Alte, »und das ist Zipora.« Und einen Augenblick später, vielleicht weil niemand sprach, fügte er hinzu, »Wir sind die Eltern von Sarit.« Und in derselben Sekunde begann Zipora zu weinen. »Als sie fiel, konnten Sie sie sehen?« fragte Pinkas Romy. »Ihr Gesicht sehen?« Romy schwieg. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte und hoffte, wenn sie lange genug schwieg, würde Daniel etwas sagen, das sie erlösen würde. Doch Daniel schwieg. Alle schwiegen, außer der Mutter, die weiter weinte. In der Nacht war Daniel in Sekundenschnelle eingeschlafen und begann zu schnarchen. Romy lag fast eine Stunde wach im Bett, bis sie aufstand, sich einen Joint drehte und auf den Balkon hinaustrat. Ein Freund von Daniel hatte ihnen das Gras verkauft. Es hatte einen süßlichen Geruch nach Keksen und war wirklich stark. Romy blickte über das Geländer nach unten und suchte die Stelle, an der diese Sarit auf dem Pflaster aufgetroffen war. Beim Begräbnis hatte der Reinigungsmann beschrieben, wie der graue Bürgersteig voller Blut gewesen war, aber jetzt, vom 7. Stock aus, sah alles ganz sauber und neu aus, und ein Junge und ein Mädchen standen auf der Stelle und knutschten. Als Romy gesagt hatte, sie sei wütend auf diese Sarit, die beschlossen hatte, sich ausgerechnet über ihrem Kopf umzubringen, hatte Daniel ihr geantwortet, sie sei egoistisch und solle endlich mal begreifen, dass nicht alles, was auf der Welt passiere, etwas mit ihr zu tun habe. Aber als sie jetzt auf dieses Pärchen hinuntersah, konnte sie den Gedanken nicht loswerden, dass es vielleicht durchaus etwas mit ihr zu tun hatte. Dass auch diese Sarit vielleicht einmal geglaubt hatte, durch den neuen Geruch der Wände und dem glänzend weißen Marmor in der Lobby würde ihr ein Neuanfang im Leben gelingen. Und wie sie dann, als sie vom Balkon aus Romy sah, die im Trainingsanzug vom Café zurückkam, plötzlich von dem hochgelegenen Aussichtspunkt den Eindruck hatte, dass Romy glücklich war und eine perfekte Partnerschaft hatte, genau wie die beiden Pappbecher in ihrem Kaffeeträger. Und da konnte diese Sarit einfach nicht mehr und sprang, um ihr alles kaputt zu machen. Genauso wie sie sich jetzt schrecklich gerne auf dieses Liebespärchen hinuntergestürzt hätte, das dort unten geräuschvoll stöhnte, um ihnen die Lust auszutreiben.
Peter Jordan und Torben Kessler mit zwei Stories aus dem Band Starke Meinung zu brennenden Themen von Edgar Kerret in der Übersetzung von Barbara Linner. Eine Produktion vom MDR, HR2 und NDR Kultur. Das Buch ist im Aufbau Verlag erschienen. Alle Stories dieses Buches finden Sie in der ARD Audiothek. Morgen um 8:30 geht's bei uns weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. In diesen Minuten werden für Importe in die USA höhere Zölle fällig. Unter anderem treten die von Präsident Trump angekündigten 20% auf Waren aus der Europäischen Union in Kraft. Aus Washington Sebastian Hesse.
Unter anderem soll Europa künftig mehr Flüssiggas aus den USA beziehen. Noch härter trifft es Amerikas Erzrivalen. Für US-Importe aus China gelten ab heute Zölle von insgesamt 104%. mehr als einer Verdoppelung. Zuletzt hatte Peking amerikanische Zusatzzölle in Höhe von weiteren 34% mit ebenfalls zusätzlichen 34% gekontert, wirksam ab morgen. Das Weiße Haus zeigte sich zuversichtlich, dass China jetzt bald einen Deal im Zollstreit machen werde. So wie Südkorea und Japan, die beiden großen asiatischen Volkswirtschaften, verhandeln bereits mit der Trump-Regierung über eine Einigung.
Für europäische